Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und das kann ich auch noch sagen, dass dieser Podcast so heißt, das können in Kürze nicht mehr alle so von sich behaupten, aber dazu gleich mehr. Erstmal natürlich schöne Grüße in der Brief. Hallo Oskar.
Hallo Marc, schöne Grüße nach Berlin. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast dein Wochenende gut überstanden.
Ja, gut ist ein großes Wort, ne? Müde, nicht oval genug, wenn man das so formulieren darf. Aber es ist vorbei und die Woche ist noch lang, aber dann habe ich ein Wochenende und dann kommt Ostern und dann habe ich auch endlich mal wieder ein paar Tage frei. Von daher schön.
Ja, sehr gut. Ich meine, heute ja eine Folge, die, wie soll man sagen, ja, nicht so ereignisreich ist, wie man es vielleicht gewohnt ist. Ich meine, klar, wir haben Six Nations, wir haben auch das Finalwochenende in Paris von den Rugby European Championship. Aber was ich auch dabei habe, ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Nicht besonders oval, aber du bist ja auch Fußballkenner. Deswegen, weißt du, wer bei der WM, im WM-Finale 1998 das 3-0 für Frankreich gegen Brasilien erzielt hat?
Also in Fairness, ich war da 4,5. 13-0 kann ja, also ich meine, der offizielle, der gute Tipp wäre jetzt wahrscheinlich Henri oder Zidane, aber ich meine, dass der ehemalige Nationaltrainer, mittlerweile wahrscheinlich ehemalige Nationaltrainer aus der Region kommt. Der Wasserträger, wie er immer genannt wurde.
Gar nicht so schlecht, du meinst Deschamps.
Genau, das wäre mein...
Der war es nicht, es war nicht schlecht. Es war, und ich kannte den Mann auch bis heute nicht, Emmanuel Petit, Weltmeister von 98, heute bei uns im Training. Und ich muss ganz ehrlich sagen, warum, habe ich mich natürlich auch gefragt, was macht er in Brief? Hat für die Leute, die ihn nicht kennen, für Arsenal gespielt, für Chelsea, für Barcelona und auch für Monaco. Hat einen Vortrag in Terrasson gegeben zu irgendwas und hat sich nicht nehmen lassen, nochmal hier bei uns im Brief vorbeizuschauen, uns einen kleinen Vortrag zu halten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir kommen ja aus dem Urlaub wieder, heute der erste Trainingstag, und einfach super interessant. Und ich habe gedacht, vielleicht kennst du ihn, vor allen Dingen, da du auch heute ein schönes Frankreich-Trikot anhast.
Ich muss ganz offen sagen, ich kannte ihn nicht. Ich war ja, ich habe Rugby geguckt, immer mit den Großeltern im Urlaub, natürlich. Aber ich bin ja auch als Fußballspieler aufgewachsen. Ne? Wir sind nun mal umgeben von dem wir umgeben sind hier in diesem Land. Und ich war ja immer Torwart. Ein guter Torwart, aber meine Vorbilder waren Oli Kahn und natürlich Fabien Barthez. Von daher ist der Mann mir sehr gut in Erinnerung geblieben. Was vorne passiert ist, naja, ist mir weniger in Erinnerung geblieben.
Um vielleicht das Thema, ich war übrigens auch mal Torwart, aber gut, um das Thema vielleicht mal wieder ein bisschen auf den Podcast zu bringen und auf Rugby. Er hat so ein bisschen darüber geredet, wie man persönliche Ambitionen mit den Ambitionen eines Teams untereinander bringen kann oder miteinander bringen kann, was ich halt interessant fand, weil natürlich dieser Konflikt in einer gewissen Art und Weise ja immer besteht. Ich glaube, das kann man nicht von der Hand weisen. Es war einfach super interessant, das von jemandem zu hören, der ja so erfolgreich auch wie er ist. Ich meine, man muss sich das ja überlegen. Fußballstar ist ja nochmal was ganz anderes als so professioneller Rugby-Spieler. Und einfach nur eine persönliche Geschichte von mir. Super interessant für mich, das erleben zu dürfen. Hat auch so einige Geschichten erzählt, die ich hätte nicht erwartet. Nämlich, dass er nach Barcelona gewechselt ist wegen einer Frau und nach einem Jahr dann wieder zurück nach London zu Chelsea gegangen ist. Warum? Auch wegen einer Frau. Es war auf jeden Fall sehr lustig. Hat auch so das ein oder andere Klischee über Fußballer bestätigt. Aber alles in allem gelungener Trainingseinstand hier bei mir im Brief.
Hattet ihr schon immer mal wieder solche Vorträge? Man sieht ja, wenn man sich auf YouTube die Kurzdokus anguckt, die der französische Rugbyverband immer hochlädt für die großen Spieler. Sie haben dort ja regelmäßig externe Sprecher, also von Sängern über Schauspieler, über Philosophen, über andere Sportler. Wie sieht das bei euch aus? War das für dich auch eine Premiere? Und wenn ja oder wenn nein, von wem würdest du denn gerne mal einen Vortrag hören?
Also Premiere war es noch nicht. Ich habe schon ganz, ganz viel erlebt hier in Frankreich. Ganz viel Verrücktes auch. Das hatte angefangen bei den Espoirs, wo wir mal einen Tag mit dem Militär verbracht haben. Wo uns dann auch was erklärt wurde, ist, einmal bei der Feuerwehr waren wir. Und was wir auch mal hatten, es gibt so einen, das war ein Brief mit Patrice Collazo noch, es gibt in Frankreich, aber ja den Namen schon wieder vergessen, einen bekannten, bekannten ehemaligen Spezialkommandosoldaten, der Geiselbefreiung gemacht hat und jetzt Vorträge darüber hält, wie man mental kühl bleibt, um eben solche Situationen zu meistern. Und von dem haben wir einen Vortrag bekommen, bevor wir gegen Racing gespielt haben. Es hat nicht viel gebracht, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich jetzt das mit Emanuel am interessantesten fand, weil es einfach auch ein Sportler ist, der natürlich aus einer ganz anderen Welt kommt. Ich glaube, es hat ja auch so ein bisschen, war ihm nicht bewusst, dass natürlich einfach, wenn du bei Barcelona spielst, da reden wir über ganz andere Realitäten, als wenn du bei Brief Rugby spielst. Ne? Ja. Auch zu seiner Zeit war er natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber ich fand es extrem interessant. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich wusste halt nicht, wie dieser alte Mann war da. Also war einfach so ein alter Mann in der Kabine und alle waren so, die ein bisschen älter waren, hatten richtig Ehrfurcht. Muss schon sagen, dass das so gut war und dass einem das auch im Gedächtnis geblieben ist. Das war das erste Mal. Und die anderen Dinge, die waren so, ja, keine Ahnung. War ganz okay, sagen wir mal so.
Ich meine, diese Sondertrainings mit Militär oder Sondereinheiten, das ist ja nicht nur in Frankreich eigentlich im Rugby so recht etabliert. Die Schotten und Waliser machen das ja regelmäßig. Die Waliser waren ja auch mal irgendwie in Polen in so einer Fitnesskaserne irgendwie.
Erstmal die Spieler waterboarden, bevor es zur WM geht.
Also die Auszüge, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Biografie von Sam Warburton war. Es kann aber sein, nicht unbedingt Unterbringung, die man von WM-Teilnehmern erwarten würde. Aber das sind ja mittlerweile, ich meine, Militär ist ja immer so eine Sache, wo man sagt, das ist, ja, kann man irgendwo nachvollziehen, hartes Fitnesstraining an Grenzen gehen. Also sprichwörtlich und körperlich und geografisch ist ja dann immer so, ist okay, ne? Aber ich finde eigentlich tatsächlich viel spannender, wenn sie dann wirklich in Narbonne war, wie heißt denn, Sebastian, Sebastian, der Mann, der die Sardinen gesungen hat.
Der war auch mal Präsident von Brief, irgendwas mit F.
Patrick Sébastien, so rum. Chante les sardines, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Ja, Klassiker. Französischer Schlager, auch immer wieder eine große Freude. Der war da und hat hat er auch darüber geredet, quasi über diesen Vergleich als TV-Moderator und Sänger, was eben diese Parallelen sind. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend. Weil, ich meine, Sportler ist immer so dieser Vergleich, ja, man kann aus vielen Sportarten was übertragen, aber es gibt ja diesen gesamtgesellschaftlichen Kontext irgendwo. Und den finde ich sehr, sehr spannend. Aber da ich ja kein Spieler war, war das immer eher eine größere Ausnahme, dass die Verwaltung auch zu solchen Themen dabei war. Von daher kann ich auch nicht groß mitreden, wenn ich ehrlich bin.
Ja, was ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich fand das erste Mal so interessant, weil es auch so ungezwungen war. Ich meine, klar, jetzt kennt man vielleicht noch, wenn man über so Speaker redet, anführen, dass wir auch mal zum Beispiel einen François Hollande irgendwie in der Kabine haben. Das ist natürlich auch was Besonderes, das ist eine große Ehre. Ich meine, der Mann war Präsident, wird sich vielleicht wieder, versucht sich ja, so wie ich das zumindest einschätze, sich so ein bisschen wieder in eine Stellung zu bringen. Zeigt sich auch mehr, auch jetzt bei uns wieder mehr. Aber wenn man dann halt solche Reden bekommt, die natürlich sehr gut sind. Ich meine, ja, wie gesagt, der Mann, der Präsident, der weiß schon, wie man eine Rede hält und auch zu verschiedenen Anlässen. Ist es natürlich immer sehr förmlich und gezwungen. Und es ist halt was anderes, als wenn jemand mehr oder weniger aus Selbstinteresse, weil ich bin gerade eh da und dann schaue ich halt vorbei. Und ja, dann kommt er halt an den Verein und dann wird praktisch der ganze Trainingsplan für den neu gemacht, weil man sich einfach so freut, dass der jetzt kommt. Und der dann so spontane Rede hält, ist halt nochmal was ganz anderes, als wenn man sowas von langer Hand geplantes vorgesetzt bekommt.
Ja. Ja. In jedem Fall sehr spannend. Vielen Dank für den spannenden Einblick.
Ja.
Wenn du dir eine Wunschperson aussuchen könntest für eine solche Veranstaltung,
gute
hättest
Frage.
Du da jemanden,
der mich so richtig motivieren soll oder der einfach mit dem ich gerne über sein Leben reden würde?
Ja, ich meine beides letzten Endes. Ich meine, du kannst ja aus allem deine Lehren ziehen.
Ja, ich hätte jetzt sowas gesagt wie Nelson Mandela, aber das wird ja wahrscheinlich schwer werden.
Ja, hauptsächlich, weil er tot ist.
Ja,
aber,
genau. Barack Obama hätte ich auch nichts dagegen, mit dem würde ich mir gerne unterhalten.
Oh ja, das war keine schlechte Idee. Ist auch gerade in Frankreich.
Ach so. Ja, vielleicht ja morgen schon ein Brief. Wir wissen es nicht, wir bleiben gespannt.
Also zumindest war er gestern oder Sonntag bei Frau Hidalgo in Paris. Mal schauen, vielleicht macht
Quatsch, der war hier beim Rugby Championship in Paris, habe ich ihn gesehen. Jetzt weiß ich auch, warum die Loge so gut beschützt war.
Es gibt, wären nicht immer die kuriosesten Personen, die man beim Rugby sieht. Aber wie dem auch sei, kuriose Geschichten. Wollen wir weitermachen mit dem Newsblock. weiß man eigentlich immer gar nicht, wo man anfangen soll. In Béziers hat sich mal wieder was Kurioses abgespielt. Oder ist noch nicht ganz so kurios wie die DNA-Analyse von Hundehaufen, die sie vor ein paar Jahren angefangen haben. Aber vielleicht einmal den Schritt zurück. Der Verein von Béziers, der AS Béarche, wenn man ihn denn noch so nennen darf, ist ja aktuell immer noch Eigentum der Stadt Béziers. Nun gibt es eine oder zwei, muss man sagen, ehemalige Mitarbeitende des Rathauses, Parteizugehörigkeit bei der Front National, beziehungsweise wie auch immer sie heutzutage heißt, die gute Frau Constance Colondry und der Herr Julien Gabaron, die anscheinend ein gewisses, ich weiß gar nicht, ob das ein zwangsläufig ein Insiderwissen ist oder ob sie einfach ein Groll hegen. Aber sie haben sich, beziehungsweise der Julien Gabaron hat sich bereits im letzten Jahr die kommerziellen Rechte am Slogan des Vereins gesichert. Aquí es Béziers, also hier ist Béziers auf Occitanisch, was jetzt nicht allzu kreativ ist, aber trotzdem, da kann man was Besseres finden, aber sei es drum. Schlimmer ist es, dass die gute Frau Colondry sich das abgelaufene Markenrecht, die abgelaufene geschützte Marke am Vereinsnamen bzw. der Abkürzung ASBH und dem Logo gesichert hat. Und
das ist natürlich so optimal, ne?
Ja, es ist, könnte sein, dass man damit gut Geld erpressen kann oder naja, was ist das Geld erpressen? Man weiß nicht so genau, was sie damit vorhat. Irgendjemand bei der Association, also dem Stammverein, hat nicht aufgepasst und die Marke versehentlich auslaufen lassen. Und sie hat sich dann die Rechte gesichert und soweit alles gut, alles legal. Nicht gut, aber zumindest legal. Aber man weiß halt nicht so genau, was hat die gute Frau damit vor. Der Verein sagt, naja, die Frau hegt ein Groll gegen das Rathaus und möchte hier erpressen. Dass die Frau sagt, naja, die gute Frau Colondry sagt, nee, das ist einfach ein Statement gegen das schlechte Management, des Vereins, das hier schon seit 10 Jahren besteht. Und das hat alles nichts mit nichts zu tun. Aber egal wie rum, theoretisch, Stand jetzt, dürfte der Verein seinen Namen, sein Logo, seine Abkürzung und seinen Slogan nicht mehr verwenden und vor allem kein Geld mehr daran verdienen. Heißt, theoretisch müsste der Verein aktuell jetzt den Verkauf aller Trikots einstellen, Verkauf aller Fanartikel einstellen und in unmarkierten Trikots die nächsten Spiele auflappen. Das werden sie nicht machen. Weil bis ein Rechtsverfahren oder bis der Einspruch aufgehoben wurde, Markenrecht ist ja dann doch ein bisschen komplizierter als das, was wir hier euch so erzählen. Da spielt ja immer viel mit rein. Aber ja, die kuriose Geschichte des Tages. Zuerst berichtet von den Kollegen vom Independant, die natürlich gleich die nächste Frage gestellt haben. Wer ist der Nächste? Wie geht es in Carcassonne weiter? Betrifft das auch Narbonne? Spoiler, nein, Narbonne ist nicht so dumm. Naja, vielleicht. Aber zumindest Carcassonne, bei denen die Marke im Sommer ausläuft, wenn sie das nicht ohnehin auf dem Schirm gehabt hätten, wären sie spätestens jetzt vorgewarnt, das auf dem Schirm zu haben. Von daher muss ich, glaube ich, keinen Verein große Sorgen machen, zumal Carcassonne ja auch erst Anfang der Saison das Logo geändert haben. Also zumindest da müsste man nichts befürchten. Das als kuriose News des Tages.
eigentlich schon verrückt. Also
es ist
unglaublich wild. Fällt einem rein, eigentlich zu einem. Also.
Es aber ist... aber ich find's eigentlich sehr bezeichnend für das, was der französische Dorfrugby eigentlich ist. Und ich würde bis sie immer noch als Dorf bezeichnen. Klar, mit Vororten und Agglomerationen und allem drum und dran kommen sie schon auf 150.000 Einwohner oder so, aber der eigentliche Ort hat nur 50.000. Von daher, wie dem auch sei, aber es ist eigentlich ist es so typische Dorfvereinstreitigkeit.
Ja, müsste sich vorstellen, dass so ein Zweitligist im Fußball in Deutschland sein Logo verlieren würde und seine Markenrechte, was hier los wäre. Also,
es ist wirklich undenkbar und es ist typisch Bézier, dass man doch noch einen Weg findet, seine gute Saison irgendwie zu torpedieren. Es war zu lange ruhig in diesem Verein. Es lief die Saison zu gut. Irgendwas musste kommen. Apropos kommen, als kleiner Abschluss unseres wunderbaren Newsblogs. Agen hat einen Trainer für die neue Saison. Sébastien Calvé, der aktuelle U20-Trainer von Frankreich, wird ab nächster Saison wieder die ersten Herren von Agen übernehmen. War ja schon 3 Jahre lang Akademieleiter des Vereins, von daher keine Station, die er nicht schon kennt. Und trotz der hohen Niederlage am Wochenende würde ich sagen, keine schlechte Verpflichtung.
Auf gar keinen Fall. Gute Verpflichtung. Du hast ja schon angesprochen. Ich hatte mich ja hier im Podcast festgelegt, dass die französische U20 mit 60 Punkten gewinnt. Ist dann am Ende alles anders gekommen. Man hat verloren. England hat gut gespielt, aber Frankreich hat vor allen Dingen einfach die Chancen nicht genutzt. Also wenn ich hier überlege, Biasotto bei uns spielt ja auch einen Brief, wenn sie dann 5 gegen 1 nicht zu Ende spielen, ja gut, was soll man da sagen? Also gab es den einen oder anderen lustigen Kommentar auf Twitter und auch noch auf TikTok. Also das Spiel hätten sie, ein besseres Team hätten sie halt auch nicht auf den Platz stellen können. Dementsprechend sehr bitter.
Ja, sehr, sehr bitter, sehr, sehr unnötig vor allem. Aber gut, es ist halt auch in Fairness ein Team, das so in der Form nicht zusammengespielt hat bisher. Das muss man immer dazu sagen. Aber das ist wahrscheinlich eines der besten U20-Teams, die... Und vor allem eigentlich in der Theorie auch erfahrensten U20-Teams, die seit langem auf einem Feld standen. Einige volle Frankreich-Caps, die auf dem Feld standen. Ist trotz allem sicherlich... eher als Ausrutscher zu werten, als Statement des englischen Rugbys.
Ich glaube, für die Weltmeisterschaft wird Frankreich in der U20 immer noch Favorit sein.
Ja, absolut. Auch wenn es ein schwächeres Team sein wird als das. Aber denke ich auch, dass sie da als haushoher Favorit irgendwo reingehen. Klar, mit den üblichen Verdächtigen Südafrika, England sicherlich. Natürlich, ne, aber trotzdem. Neuseeland darf man natürlich auch nicht vergessen. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass deren U20 nicht mehr ganz die haushohen Favoriten sind, die sie mal waren.
Ja, auf jeden Fall stimme ich dir zu. Kommen wir von der U20 zu den Männern. Du hast mir schon erzählt, der Spieler hat nicht das Ende geguckt. Das heißt, du hast es also verpasst, wie Ramos kurz vor Ende noch den Sieg eingetütet hat für Frankreich. Ja. Ich meine, Frankreich ja dann am Ende sind sie, glaube ich, Zweiter geworden, ne, mit den Six Nations, richtig sehe. Und das nach diesem miserablen Start, ziemlich beeindruckend eigentlich, muss man ganz ehrlich so sagen, England alles reingeworfen, Frankreich gut gespielt, überragendes Spiel, muss man so ganz, ganz offen und ehrlich sagen, das dann noch zu gewinnen gegen Engländer, die halt um den Six Nations Sieg spielen, war schon beeindruckend und ich glaube, die Formkrise ist vorbei. Ist auch immer so verrückt in Frankreich. Über 4 Jahre gewinnt das Team alles, verliert dann mal 2 Spiele. Und in den Medien wird schon mit Mistgabeln und Fackeln auf den Trainer zugelaufen. Aber jetzt ist ja wieder alles gut, weil jetzt haben wir wieder Spiele gewonnen, ne? Und sind jetzt sowieso die Besten.
Ja, also ich muss schon sagen, also ich meine, auch wenn mir die letzten 20 Minuten des Spiels sicherlich fehlen, ich hatte schon das Gefühl, dass gewisse Kernprobleme vom Sieg überschattet wurden. Die Defensive schien mir weiterhin etwas oder löchriger als der durchschnittliche französische Käse. Und auch in der Offensive hatte man das Gefühl, dass sie immer mal wieder an den Punkt kamen, dass wenn sie nicht weiter kamen, haben sie keine wirkliche spielerische Lösung gefunden, um eine Verteidigung zu brechen. Sie haben dann irgendwie versucht, einen Kick oder was auch immer, also einen Crossfield-Kick vom Zaun zu brechen. Aber irgendwo hat mir da die taktische Lösung noch gefehlt, wenn ich ehrlich bin. Der Trainerstab wird das mindestens genauso gut, wahrscheinlich sogar, und da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, besser wissen als ich. Kann man nur vermuten.
Hoffentlich.
Aber ja, also ich will nicht sagen, dass sie schlecht gespielt haben, überhaupt nicht. Ich möchte den Sieg auch nicht kleinreden, weil wo kann man von einem Sieg reden? Ich habe ja jetzt gelernt, England hat ja gar nicht verloren. Ihnen ist nur die Zeit ausgegangen. Also ich weiß ja nicht gar nicht, ob man von einem Frankreich-Sieg sprechen kann, aber oder wenn es nach Steve Borthwick geht. Aber ich möchte das jetzt gar nicht alles kleinreden. Aber ich habe schon noch das Gefühl, da ist ein gutes Stück Luft nach oben. Auf der anderen Seite ist es in weiten Teilen ein recht junges Team.
Wenn wir schon bei junges Team sind, dann Performance von Léo Barré. Überragend.
Ja.
Überragend der Mann gewesen. Ja. Ich meine, was krass ist, wir haben vor 3 oder 4 Jahren haben wir gemeinsam in den Espoirs angefangen. Natürlich einen unterschiedlichen Status auch schon damals gehabt. Ich meine, er war ja schon, wie sagt man, der Stern am Himmel des französischen Rugbys, der nächste große Zehner, ist dann doch zum 15er geworden. Aber ich glaube, mit 22 so ein Spiel abzuliefern, ist schon nicht schlecht.
Ja.
Und über den Bonus würde er sich sicherlich auch sehr gefreut haben.
Also es ist schon in jedem Fall beeindruckend, was Nicolas Deporter, Gelbiaré sowieso, Le Garec, was die alle abgerissen haben. Ist schon eine wirklich krasse Leistung. Ich meine, auch ein Alexandre Roumain, muss man sagen, der sicherlich nicht mehr der Jüngste ist, aber ist, naja, so gut 26, aber
ja, noch 5 Jahre, dann ist die Karriere vorbei, ne?
Ja, aber ich meine, er heißt ja in Bordeaux unter anderem, bevor er nach Toulouse gekommen ist, war er ja eigentlich schon komplett abgeschrieben. Und aus einer Saison in Bordeaux zu kommen, wo er nicht viel gespielt hat und wenn er gespielt hat, nur von der Bank, dann quasi über Nacht wieder zum Starter und Schlüsselspieler von und in Toulouse zu werden, finde ich auch nicht ganz unerheblich. Der Vater hat sich ja auch ehemaliger französischer Nationalspieler, hat sich ja sehr kritisch und sehr öffentlich über Christophe Aurier ausgelassen, seinen damaligen Trainer in Bordeaux. Auch fand ich auch sehr spannend, was da und wie öffentlich vor allem Familienmitglieder in der Presse reagieren, ist ja nicht immer so gut angekommen, wenn sich Familienmitglieder in Streitigkeiten eingemischt haben.
Familie Manolo. Ja. Sekou Makalou. Auch Familie Makalou. Gerade als Beispiel auch zu nennen.
Auch wenn Imanol Arinoloki auf der großen Leinwand gezeigt wird, rufen die Leute immer noch nach seinem Papa. Auch, und wie lange ist das jetzt mittlerweile her? Schon einige Jahre her, dass sich. War damals beim Baskenderby noch, damit hat er ja noch in Biarritz gespielt, wo er sich bei einer Schlägerei, bei einer kleinen, hat sich ja dann der Vater aufs Spielfeld verwirrt, wollte ich sagen. Ist nicht falsch, hat sich der Vater aufs Spielfeld verwirrt, ich bleib dabei. Aber jedes Mal ist er aktuell immer noch Kommentator und Experte, wie man so schön sagt, für Canal Plus. Und jedes Mal, wenn er irgendwo gezeigt wird auf einer Leinwand, kommt immer noch der Gesang von damals wieder zurück. Das ist schon lange her. 2011, 2012 war es.
Das ist sehr lange her.
Ja. Manche Dinge wird man nicht los. Und dann ist schon die Frage, inwiefern das klug ist, von seinem Vater sich so kritisch in der Öffentlichkeit über einen namhaften Trainer in unserem Sport zu äußern.
Also wenn du meine Meinung hören willst, es bringt, glaube ich, gar nichts, da seinen Frust freien Lauf zu lassen. So ist der Sport, glaube ich, einfach manchmal sehr hart. Und ja. Ich sag mal so, am Ende, der Mann hat gewonnen, spielt für Frankreich, spielt für Toulouse. Ich glaube, da in der Presse nachtreten, vortreten, das bringt alles nichts.
Nö, es zeigt auch von wenig Klasse, wenn man ehrlich ist, aber das ist ja vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Damien Penaud bin ich immer so ein kleines bisschen, wo wir schon irgendwo bei diesem ganzen großen Thema sind, bin ich mal so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist er natürlich ein fantastischer Spieler, aber ist so ein Spieler, wo man auf dem Feld immer das Gefühl hat, er ist zu schnell zu genervt. Ist so ein bisschen, ist nicht an den Ball gekommen. Und dann ist es immer so ein großes, frustriertes Schaumeckern. Ach, verdammt. Ah, da war ich so nah dran. Ah, das ist jetzt aber blöd. Ach, verdammt. Es geht mir um ein kleines bisschen, ist mir zu viel.
Ist gegen den Rugby-Spirit, meinst du?
Ach, ich weiß nicht. Ist gegen den Team-Spirit vielleicht eher. Weil das ist mir zu... Er ist oft nochmal das Gefühl, er ist zu negativ.
Der muss mal zu Emanuel geschickt werden, dann muss man eine Ansprache von dem Mann bekommen. Dann,
Aber ansonsten, Winnie Antonio war fantastisch mal wieder.
Wer ist denn für dich der nächste neue, ja, dritte Reihe, oder was heißt dritte Reihe, der nächste neue Prop auf der Nummer 3 nach Winnie Antonio? Der Mann ist ja auch schon, läuft seinem Karriereende entgegen, sagen wir mal so.
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, finde ich, weil einer der Hauptgründe, aus denen er von seinem Rücktritt zurückgetreten ist, ist ja, dass es nicht wirklich große Alternativen gibt.
Der Rücktritt vom Rücktritt.
Ja, er wollte ja eigentlich aufhören. Aber ja, es gibt nicht so wirklich so den einen, der jetzt nachkommt, bei dem man sagt, das ist die Alternative, auf den man sie die nächsten Jahre bauen kann. Jean-Henri Colombe ist sicherlich schon mal eine gute Wahl, auf die man durchaus bauen kann. Aber dahinter, Cidade Gomesa ist vielleicht
noch
eine
Option. Was ist für dich mit solchen Leuten wie Tatafu? Also der ist ja Tongane, aber könnte ja auch Franzose werden, wenn er jetzt den Pass annimmt. Ist ja auch lang genug schon in Frankreich. Und mit 21 in seiner Statur ja vielleicht auch das richtige Auftreten, um die Rolle zu übernehmen, oder?
Ja, prinzipiell schon, aber ich würde mir natürlich schon wünschen, dass er, wenn, dann für Tonga spielt. Also ich bin nicht so unbedingt ein Riesenfan davon, von diesen ganzen Umhergeschiebe, weil dann könnte man auch über einen Rodrigo Neti reden, über einen Joel Merkler, der technisch gesehen spanischer Nationalspieler ist.
Hat er ja schon für Spanien gespielt, na klar. Der ist ja raus.
Ja. Ja, aber nö, überhaupt nicht. Ihr könnt ja genauso gut wieder für Frankreich spielen. Du kannst ja mittlerweile ändern.
Echt? Okay, krass.
Ja, schon bei der WM hatten wir ja durchaus den einen oder anderen, der prominent gewechselt ist. Ich weiß gar nicht, was die Stand-Down-Periode aktuell ist. Ich glaube 3 Jahre oder 5 Jahre. Aber dann kannst du theoretisch für ein anderes Land nochmal spielen.
Okay, krass.
Das ist rein prinzipiell möglich. Ja, aber wie gesagt, es ist eine große Frage. Aktuell, wie gesagt, der Punkt, weshalb Antonio spielt, ist, dass es nicht wirklich die große nächste Nachwuchshoffnung gibt, der kommen könnte. Ich meine, selbst wenn du dir einen Tomala Clayah anguckst, bei dem ich gar nicht mal sicher weiß, ob er ein Tighthead oder ein Loosehead ist, aber selbst der ist schon 26. Ja, ist ein
Deswegen,
Tighthead.
für mich, Tatafu ist der Mann. Der Mann ist 21, 22, wiegt 150 Kilo. 150 Kilo ist ein Berserker von Mensch. Und also, wenn ich mich festlegen müsste, dann würde ich, glaube ich, mein Geld auf den Mann setzen, dass der sich erstmal versucht, die französische Staatsbürgerschaft zu organisieren. Vielleicht ja irgendwann mal ein Top-14-Finale spielt und dann beim Präsidenten sofort nachfragt. Und wenn eben nicht, dann ganz normal auf normalen Wege. Und sobald die im Sack ist, glaube ich, ja, so ein Projekt im Meerfu wird er dann auch für Frankreich spielen. Also, ich meine,
Merfu hat
der,
jetzt schon für Frankreich gespielt,
genau,
oder?
deswegen, also ich glaube, so ähnlich, ich meine, er ist 21 oder 22, hat diese Saison 15 Spiele in der Top 14 gestartet für Bayonne, über 800 Minuten gespielt. Und das ist jetzt, also ich wüsste jetzt keinen Prop im gleichen Alter, der Franzose ist, der Ähnliches aufweisen könnte. Oder was heißt der Franzose ist, der Frankreich geboren ist, Tatafu kann ja auch noch Franzose werden.
Ja, also es wäre sicherlich eine Option. Wie gesagt, ich würde persönlich hoffen, dass er für Tonga spielt. Ich glaube, zwangsläufig, es sei denn, wir entdecken jetzt noch jemanden, der jetzt nochmal irgendwie ganz neu dazukommt. Aber ich glaube, die beiden großen Optionen sind aktuell Jean-Henri Colombe und Thomas Laclaya. Zwangsläufig.
Was mit da was für dich?
Vielleicht eher nicht.
Vielleicht eher nicht.
Vielleicht, ich meine, nächste Saison spielt er wieder Top 14. Wer weiß. Ich möchte jetzt Fabien Galthié nicht zwangsläufig was Böses unterstellen, aber persönlich würde ich ihn mir nicht zwangsläufig wieder in einem Frankreich-Shirt wünschen.
Ja,
Zumal
klar,
man auch
ist
in
auch
Fairness sagen
ausgeschlossen.
muss, ja noch, wer weiß, wie
Meinst
das
du,
in
alles
zwei,
ist
drei Jahren
möglich?
ist. Ich glaube, in 2, 3 Jahren, wenn Gras drüber gewachsen ist, werden sich die Leute nicht mehr fragen, ach, warum der, sondern warum nicht der? Das ist ja bei dem einen oder anderen Spieler, sind gewisse Dinge ja schnell vergessen. Das spielt dann, glaube ich, keine große Rolle mehr irgendwann, wenn er gut genug spielt, aber ich. Da bin ich optimistisch, dass ich nicht glaube, dass das der Fall sein wird. Ich hoffe es
Ja, ich
zumindest
auch.
nicht. Aber ja, naja, ist. ist an, also, 3 ist, glaube ich, wirklich noch die große Baustelle, die Frankreich hat. Denke ich wirklich schon, dass da noch viel passieren muss. Aber sie haben ja auch noch Zeit, 3 Jahre. Von daher bin ich da jetzt gar nicht so panisch. Und solange England verliert, ist eh alles gut.
Eben das allerwichtigste Spiel des Jahres. Da ist auch mal so ein Unentschieden gegen Italien schnell vergessen. Wenn wir schon bei Italien sind und dann vielleicht, ja, Italien hat eigentlich gut gespielt, aber wenn wir schon bei Italien sind, dann vielleicht ja auch ist der Weg bis zum deutschen Rugby gar nicht so weit. Zumindest mal ein bisschen näher dran als bei den Franzosen. Ich war diesen Sonntag unterwegs, habe mich hier auf dem Weg nach Paris gemacht, wo ich da eigentlich schon die ganze Zeit war, wieder zurück nach Paris, und habe mir den Finaltag vom European Rugby im Stade Jambon in Paris angeschaut. Auch das Deutschlandspiel war, ja, was soll man sagen, 45-0 oder so, war wenig berauschend. Persönlich natürlich gefreut, alte Gesichter wieder zu sehen, ob es ein Popmeier ist, ob es aber auch die ein oder anderen jungen Spieler sind, mit denen ich eben schon gemeinsam spielen durfte. War ein schönes Event. Ich weiß nicht, Marc, hast du es dir angeschaut, hast du es mitbekommen? Und wir hatten ja schon vorher darüber geredet, wie lange denkst du, braucht es, bis so ein Event richtig anläuft und dann auch das Stadion voll ist? Weil ich hatte so ein bisschen gehört, viele Tickets wurden nicht verkauft, es hätten irgendwie 8000 Tickets verkauft werden müssen, um es ganz profitabel zu machen. Das leider nicht funktioniert. Wann glaubst du, wird so ein Event von den Fans auch angenommen, dass die Butze voll ist und die 5 Spiele vor vollem Haus stattfinden können?
Das große Thema ist hier immer Geduld. Also man muss auch in Fairness sagen, die Tickets waren echt günstig. Das muss man auch wirklich sagen.
30 Euro?
Ja, aber 30 Euro für 4 Spiele finde ich echt in Ordnung.
Nee, also es war so, dass man, ich war sowieso eingeladen, aber es war so, dass man für die ersten beiden Spiele, glaube ich, ein Ticket brauchte. Und dann mittags wurden alle ausgeschickt nach dem Deutschlandspiel. Und dann musste man für die darauffolgenden Spiele, auch für das Finale, sich nochmal extra Tickets kaufen.
Oh, das hatte ich anders. Also ich hatte nur online im Online-Shop geguckt, weil ich ganz offen sagen muss, ich bin ja alt geworden und dadurch, dass ich ja den ganzen Samstag gearbeitet habe, dachte ich, also wenn ich das mache, danach noch nach Paris zu fahren oder zu fliegen, dann mache ich das nur, wenn ich einen Premium-Platz habe. Und da war im Online-Shop ausgeschrieben, Paket für alle 4 Spiele im VIP-Bereich für 90 Euro.
Ja, okay. Dann, ja gut, dann gibt es wahrscheinlich, gab es auch solche Tickets. Weil ich hatte halt auch nur von Leuten gehört, aber gut, dann bist du besser informiert als ich. Und 90 Euro für 4 Spiele im VIP-Bereich, der fairerweise in Paris auch wirklich ein VIP-Bereich ist,
ja.
Ist schon ganz, dann, ja, ist ordentlich. Ist gut, ja.
Also das fand ich echt in Ordnung. Ich finde auch 30 Euro für 4 Spiele in Ordnung. Also es ist, 30 Euro ist für mich immer schon so diese harte Schmerzgrenze, wo ich sage, ab da tut's echt weh. Aber für 4 Spiele finde ich das echt in Ordnung. Klar, davon waren 2, sagen wir vielleicht sogar 3, alles andere als spannend. Aber es war trotzdem echt guter Rugby, der gezeigt wurde. Nicht unbedingt immer mit einem positiven Ausgang für Anhänger der Schwarzen Adler, aber trotzdem kann man insgesamt nicht meckern. Und ich muss ganz offen sagen, es wurde wirklich gerade im kleinen und im großen Finale echt guter Rugby gezeigt.
Ja.
Intensive Spiele mit spektakulären Versuchen teilweise. Klar, dass Portugal nicht länger mitgehalten hat gegen Georgien, ist ein bisschen schade, aber auch nicht überraschend. Ich muss ganz offen sagen, ich war von dem Event begeistert. Und ich muss auch ganz offen sagen, dass ich schon finde, dass der neutrale Spielort zum Gesamtprestige der Veranstaltung beigetragen hat. Es hat sich wirklich mehr nach EM angefühlt, als wenn das Spiel jetzt irgendwo in irgendeinem kleinen oder im üblichen Stadion, in einem der üblichen 5 Stadien stattgefunden hätte.
Was ich nur gelesen habe, Twitter Thread, wo gesagt wurde, hätte das Spiel im Süden stattgefunden, hätte man dann mehr Besucher anziehen können, weil eben Portugal und Spanien näher sind sozusagen, weil es einfacher, die Anreise einfacher ist und vor allen Dingen auch die Preise für Hotels etc. günstiger sind. Hätte man beispielsweise in Béziers gespielt zum Beispiel.
Ja, nee, sicherlich. Sicherlich. Ich meine, Paris war sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch Standort, weil ich weiß gar nicht, ob sie immer noch da sitzen. Wäre jetzt mal spannend, das parallel zu googeln. Lange hatte ja Rugby Europe in Paris gesessen. Von daher hat das absolut Sinn ergeben. Ich glaube, mittlerweile, es könnte sein, dass sie mittlerweile mit in Dublin sitzen. Aber meines Wissens nach, die sitzen immer noch in Paris. Von daher hat das für mich durchaus Sinn ergeben. Und das Jean Bouin als städtisches Stadion ist auch relativ günstig zu haben. Paris ist keine Rugby-Stadt. Das muss man vielleicht in Fairness sagen. Ich glaube, das war wirklich eher der Punkt. Sie sitzen in Paris. Wenn wir es irgendwo machen, zentral, dann hier. Klar, im Süden, gerade in Richtung Béziers, Richtung Toulouse, ist eine Region, in der sehr viele Spanier gibt. Nicht nur aufgrund der geografischen Nähe, sondern auch aufgrund der, oder sagen wir mal, Menschen mit spanischem Migrationshintergrund. Die sind ja alle nach, was heißt alle, sind ja sehr viele vor dem Bürgerkrieg damals nach Frankreich geflohen. Mein Onkel damals auch, ne, ist ja auch Spanier gewesen. Toulouse hat eine sehr lebendige und sehr lebhafte spanische Szene und Kulturlandschaft. Katalanische natürlich auch, muss man ja auch dazu sagen. Von daher natürlich, das hätte schon großen Unterschied gemacht. Es wären viele Spanier gekommen, es wären viele Portugiesen gekommen, aber es gibt auch viele Spanier und Portugiesen in Paris. Der, wissen viele nicht, aber der zweithäufigste Nachname in Frankreich ist übrigens Martinez. Oder Martinez, vielmehr. Es gibt auch in Paris viele Spanier. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich das zwangsläufig als Argument gesehen hätte. Ich glaube, es hätten auf den Sonntag, hätte es gar nicht den großen Unterschied gemacht, weil wenn du in einer Rugby-Region bist, ist natürlich der Nachteil, alle gehen zu ihren eigenen Rugby-Spielen. Das heißt, das Rugby-Publikum, das du theoretisch hast, die sind alle beim Rugby. Nur eben nicht bei deinem. Von daher weiß ich gar nicht, ob das so der relevante Faktor ist. Auf den Sonntag ist es in Frankreich schwierig. Vielleicht abends zu dem Spiel. Aber das sind so eine Sache. Ich glaube, du musst einfach Geduld haben. Du darfst jetzt nicht irgendwie schon wieder anfangen, das ganze Event in Frage zu stellen und sagen, boah, nee, das haben wir einmal probiert, das ist nicht gelaufen und das war kacke. Nee, du musst die Geduld haben, das wirklich durchzuziehen. Das vielleicht auch nochmal ein bisschen größer zu bewerben, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass es groß beworben wurde. Sagen wir mal außerhalb der eigenen Social Media Kanäle. Aber es war nicht groß beworben. Es war
sorry, dass ich unterbreche, Marc, aber es wurde überhaupt nicht mal in den eigenen Social Media Kanälen beworben. Also ich wusste das überhaupt nicht, dass es stattfindet. Ich habe es nur mitbekommen, dass ich halt von Popmeier eine Instagram Story gesehen habe, dass er in Paris ist. Und ich dachte, na, warum ist der in Paris? Und dann habe ich mal ein bisschen mich informiert, gesehen, deswegen. Habe ihm eine Nachricht geschrieben, ja, kannst du mir ein Ticket schicken? Meinte er, ja, klar, schicke ich dir rüber. Und dann bin ich hingefahren. Also ich habe null davon mitbekommen. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Zettel. Also, und das ist krass, weil wenn, also ich würde schon von mir behaupten, dass ich so schon in dieser Rugby-Social-Media-Bubble drin bin irgendwie. Also ich kriege viel in die Timeline gespielt, aber davon ausgerechnet überhaupt nichts. Ja, eigentlich schockierend.
Es ist, das ist wirklich, wenn man, ist immer Marketing ist immer das falsche Ende zu sparen. Gut, Rugby Europe ist auch nicht die UEFA, aber trotzdem, wenn man schon so ein Event macht, dann muss man auch das Geld in die Hand nehmen. Und ich finde schon, dass es eine würdige Veranstaltung war. Es war nicht so viel leerer, hatte man das Gefühl, als zu manchen Spielen von Stade Français. Es war schon in Ordnung. Also das Spiel am Abend, nicht tagsüber. Ja, aber also
tagsüber
war sehr leer. Aber
also ich glaube, die Zahlen waren, glaube ich, die haben für den Nachmittag, glaube ich, nur 2000 Tickets verkauft und 1000 Einladungen rausgegeben. Ja. Und für den Nachmittag waren es, glaube ich, 4000 verkauft und 2000 Einladungen, irgendwie sowas.
Ja, das finde ich okay. Das finde ich absolut im Rahmen für eine Premiere. Natürlich ist mehr besser. Natürlich ist mehr schöner. Aber auf der anderen Seite wären in einem georgischen Stadion, wären in einem spanischen Stadion wirklich so viel mehr Leute da gewesen. Weil Georgien, und so ehrlich muss man sein, für die Rugby Europe Championship sind die Stadien nicht voll. Und die spielen teilweise schon in sehr kleinen Stadien. Weil der Reiz nicht da ist. Und die Herausforderungen für Georgien nicht in der Rugby Europe Championship, sondern im Challenge Cup oder für das eine Spiel gegen Tier-1-Team, das sie im Jahr kriegen. Das sind die Spiele, für das die Leute da sind. Und wir erinnern uns vor ein paar Jahren, als sie in Italien gespielt haben, waren fast genauso viele Georgen da wie Italiener. Da geht dann die Begeisterung hin. Aber Georgien ist nun mal aus der Rugby Europe Championship rausgewachsen. Und ob du nun ein halbleeres Stadion in Tbilisi hast oder ein halbleeres Stadion in Paris, finde ich nicht so relevant. Ich finde es dann tatsächlich eher schöner, wenn du sagst, du hast 8 Teams und die Fans aller 8 Teams an einem Ort und alle gucken gemeinsam Rugby. Und das ist für mich so eine Sache, das ist EM-Feeling, das oder kann EM-Feeling sein. Es ist Rugby-Feeling. Du sagst, du kommst mit Leuten aus der ganzen Welt zusammen, um das zu machen. Und das ist wunderbar und das finde ich schön und das ist genau das, was ich eigentlich gerne hätte. Klar, du musst mehr Geduld haben, du musst es mehr bewerben, du musst es schaffen, auch neutrale Fans ins Stadion zu kriegen. Aber insgesamt finde ich diese Idee eigentlich schon fantastisch. Und ich würde es auch erstmal aus Paris nicht wegbewegen, weil
ja.
Paris ist nun mal vergleichsweise zentral. Du kommst mit dem Zug gut hin, du kommst mit dem Flugzeug gut hin, du kommst nicht gut mit dem Auto hin, aber das ist eine andere Geschichte. Du bist aber gut angebunden insgesamt. Und ja, aber vielleicht kannst du ja nochmal von vor Ort, wie hast du es denn vor Ort nochmal genau im Detail wahrgenommen?
Gehe ich mit vielem, was du sagst, das leuchtet mir jetzt auch ein. Gehe ich auf jeden Fall mit, diese Idee, dass man, sag ich mal, ein Event kreiert mit EM-Charakter, diesen ja, EM-Atmosphäre aufzufangen und sozusagen ein Rugby-Stadion an die Rugby-Community zu geben. Auch keine schlechte Idee. Aber ich glaube, da muss man noch mehr für machen. Da muss auch wirklich Stimmung aufkommen. Und die kommt, glaube ich, nur auf, wenn du A, das Stadion voller bekommst und B, wenn du es schaffst, eine wirkliche Fan-Experience zu erzeugen. Ähnlich wie bei Roland Garros, dass man davor vielleicht noch so ein Fan-Village hat, dass man was kaufen kann. Weil das ist halt nicht damit gemacht, dass man irgendwie einen Bierstand offen hat und dann geht dann wieder hin, weil es sind eh nicht genug Leute da. Und es hatte gerade, also ich fand es so manchmal auch ein bisschen trostlos, gerade am Vormittag nach dem Bürstandspiel. Und dann auch das Ergebnis dazu war irgendwie, wo man sich gedacht hat, hätte einfach mehr draus machen sollen. Macht es wie Stade Français, baut irgendwie noch einen Food Court auf, wo man Essen aus jeder dieser Nationen essen kann, macht noch irgendwie, keine Ahnung, belastet irgendwie, dass die Fahnen auf die Banken malen. Also ich glaube, man kann es noch so viel besser aufmachen, wenn man es einfach besser organisiert und dass halt die Stimmung wirklich auch aufkommt. Ne? Und ich glaube, bei mir kam die nicht auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich so das, was ich mitgenommen habe. Ich glaube, gute Idee. Und jetzt muss man an der Umsetzung vielleicht noch die eine oder andere Schraube drehen, um das dann nächstes Jahr in Paris zu einem richtig großen Ding zu machen.
Also ich glaube, Fan Experience ist wirklich ein riesiger Punkt, weil es ist für jeden Fan viel erwartet, 8 Stunden am Stück Rugby zu gucken. Und du bist den ganzen Tag im Stadion, du musst auch mal aufstehen, rumlaufen und was sehen können. Das ist meine, um vielleicht auch das konsequente Weise dazu zu sagen, das hatte ich auch schon bei dem einen deutschen Spiel gegen Georgien bemängelt. Ja. Es wäre heuchlerisch, das jetzt nicht auch bei einer noch größeren Veranstaltung zu bemängeln. Du brauchst was drumherum. Du willst, dass die Leute früh da sind, du willst, dass die Leute lang da sind, dann musst du auch ein bisschen mehr bieten als nur das Spiel. Weil das Spiel kannst du bequemer von zu Hause gucken. Ja. Wie immer. Das übliche leidige Thema, das wir im Sport immer haben. Ich meine, was das Ergebnis angeht, Niederlande, Deutschland, dazu verlinke ich euch auch gerne nochmal die Folge, die wir mit Renger van Erten aufgenommen haben. Ich glaube, er hat da relativ gut dargestellt, was die Gründe für diese eindeutigen Unterschiede sind, die es da gibt. Hört euch diese Folge also auch gerne nochmal an, falls da noch Fragen offen geblieben sind, wie es zu diesem Ergebnis kommen konnte. Aber ja, da ist, ich finde die Veranstaltung super und da gibt es viel zu tun. Wichtig ist, dass Rugby Europe da am Ball bleibt und jetzt nicht irgendwie einknickt oder die Mitglieder nicht überzeugt kriegt, dass es eine gute Idee war und ist.
Ja, du hast mich überzeugt, Marc. Gute Veranstaltung. Macht da mehr. Man muss ja auch so so ehrlich sein, möglicherweise hat dann so ein tolles Event in Paris auch Strahlkraft darüber hinaus, bis vielleicht hin nach Deutschland, dass man dann auch die Spiele die Heimspiele der Nationalmannschaft, der Deutschen, der Schwarzen Adler mehr wahrnimmt. Deswegen, ja, gehe ich mit voll und ganz. Bitte wiederholen mit einer tollen Fan-Experience. Und wenn Deutschland dann vielleicht noch gewinnen würde, dann wäre das ja nochmal das Sternchen.
Ich meine, es war ja in Fairness, waren ja wirklich zwei sehr eindeutige Spiele auch davor. Belgien, Polen war ja nicht unbedingt eine knappe Partie. Und auch Georgien, Portugal am Ende nicht unbedingt knapp, aber zumindest ein spannendes Spiel war dabei und die Halbzeit, erste Halbzeit in Georgien, Polen war, Portugal war sehr spannend. Von daher, das sportlich auch immer wieder sehr lohnt. Aber gut, dass die Rugby Europe Championship ihre sportlichen und geopolitischen Probleme hat, das ist vielleicht auch nicht zwangsläufig eine Neuigkeit. Aber daran wird sich ja Stand jetzt wahrscheinlich nicht allzu viel ändern.
Leider nicht. Und mit Blick auf die Uhr, Marc, wir wollten ja heute eigentlich diese Folge nutzen, um über unsere Reisefolge. Wir wollten eigentlich heute, wie ich packe meinen Koffer spielen, ja, Rugby Edition. Was packe ich denn in den Koffer, wenn ich mit der Pro Deux verreise? Und was kommt in den Koffer, wenn man international und mit der Top 14 verreist? Ich glaube, mit Blick auf die Zeit wird das heute leider wieder nichts. Dementsprechend, wenn ihr das hören wollt, wenn es da Bedarf gibt, dann schreibt uns doch bitte eine Mail. Dann können wir das nämlich planen und diesmal dann auch wirklich umsetzen. Das zeitlich zu knapp wird. Vielleicht mache ich mal vielleicht ein anderes Thema auf, was eigentlich an Rugby Europe anknüpft, beziehungsweise zwei. Das erste ist, die nächste Weltmeisterschaft findet ja mit mehr Teams statt. Es gibt es also vier Teams aus Europa, die sofort gesetzt sind, plus ein fünftes, was ins Repechage-Turnier geht. Das heißt, die vier gesetzten Teams sind natürlich Georgien, Portugal, Spanien, Rumänien, Holland oder Deutschland und eins dieser drei Teams geht dann eben auch noch ins Repechage-Turnier, wo man dann gegen Hongkong, Kenia, Kanada, was auch immer spielt, um eben sich den letzten Platz für die WM zu sichern. Jetzt meine Frage an dich, Marc. Glaubst du, Deutschland kann da mitspielen? Ich habe jetzt auch gehört, am Wochenende es soll jetzt wohl mehr Geld geben für das 15 Rugby. Und glaubst du daran, dass Deutschland eine Chance hat? Weil das ist ja dann schon im nächsten Jahr, wo die Qualifikation stattfindet. Wenn ich das richtig einschätze.
Kann, klar. Natürlich kann. Also ich
Jetzt
würde
nicht nur
schon eher sagen, dass
theoretisch, sondern auch praktisch.
naja, ich sag mal, es ist ja, es ist eine schwierige Frage, weil es ist rein prinzipiell, wenn man sagt, alle, die in Frankreich spielen, entscheiden sich, boah, cool, für WM-Quali kommen wir alle angereist und das machen wir alle mit. Und dann hast du wirklich einen Sturm, bei dem 7 von 8 Spielern in einer der ersten drei Ligen in Frankreich spielt.
Gib mal deine Startaufstellung, wenn alle Spieler, die theoretisch für Deutschland spielen könnten, spielen. Wer hast du da auf dem Zettel?
Ich meine, erste Reihe wären in jedem Fall schon mal Nostadt und Tumenev. Drei bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ob da, also zumindest nicht in den ersten drei Ligen in Frankreich, aber darüber hinaus weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Zweite Reihe gäbe es natürlich mit, könnte man jetzt gucken, wie man schiebt, ne? Aber man hätte Michel Himmer. Rein theoretisch wärst du ja auch verfügbar oder spielbar. Und man hätte natürlich Erik Marx, wobei der ja wahrscheinlich eher in der dritten Reihe wäre. Dazu hätte man dann in jedem Fall ein Tim Menzel, ein Chris Hilsenbeck, Mathieu Ducos, Maxime Oldmann, Alban Ramet, der ja auch absolut keinen schlechten Rugby spielt. Und ich glaube, ich vergesse hier noch ein, zwei. Ne? Da wäre theoretisch schon ein echt solider Kader drin, bei dem 10 von 15 Spielern, 11, 12 von 15 Spielern Top-Rugby spielen. Jetzt gut, bei dem einen oder anderen Drittligaspieler kann man dann, also bei einem Mathieu Ducos zum Beispiel, könnte man streiten oder bei einem Alban Ramet. Man sagt, okay, also sind die so viel besser als die Top-Spieler, die in Deutschland spielen? Und ist das die Reisekosten wert? Das ist eine andere Frage, ne? Aber rein prinzipiell könnte man einen echt soliden Kader aufstellen. Ich glaube nur nicht dran, dass das passiert. Das ist die eine Sache. Und die andere Geschichte ist natürlich auch, dass es irgendwo die großen Baustellen und die großen Wehwehchen, die der deutsche Rugby nun mal hat, wie bröckelnde zweite Bundesliga, wie fehlende Nachwuchsförderung, wie strukturelle Probleme im Leistungsausgleich der ersten Bundesliga, dass es ja einfach sehr, sehr viele Probleme gibt, die der Verband aktuell nicht im Griff hat. Und da ich ja mich da ja sehr an Léo Lagrange orientiere, nachdem ja gefühlt jedes dritte Stadion in Frankreich benannt ist, ohne Breitensport kein Spitzensport. Und es wäre, natürlich könnte man sagen, mit der WM-Quali kannst du auch wieder mehr und dem Geld, das daraus kommt, kannst du wieder mehr in die Breite investieren. Das stimmt. Ich sehe nur nicht, dass die Breite da ist, um die Spitze zu halten. Ja. Aber da lasse ich mich natürlich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Es ist ja nicht so, dass ich da stur drauf beharre und sage, nee, kann nichts werden. Es wäre natürlich sehr, sehr schön. Es wäre sehr, sehr wünschenswert, weil wir alle unseren Sport natürlich lieben und ihn gerne auf der Weltspitze vertreten sehen würden und vor allem in den deutschen Medien vertreten sehen würden.
Deutschland qualifiziert sich für die WM. Kommst du vorbei? Gönnst du dir ein VIP-Ticket?
Natürlich. Natürlich.
Würdest du schon machen, ne?
Also,
so eine WM ist nämlich nur einmal im Leben. Vor allem in Deutschland dann auch weiß.
Ich würde mich von meinen noch verbliebenen Kontakten in... Weil wir haben ja immer noch... Ach Gott, wie heißt der denn? Ich habe vergessen, wie der Nachname heißt, aber wir haben ja einen Australier im Umfeld, dessen Zwillingsbruder früher Captain der australischen Siebener-Nationalmannschaft war. Und der ist in Le Cat unten Weinexporteur. Und von dem würde ich mich dann einfach nach Australien exportieren lassen. Und
quadratisch praktisch gut. Einfach ratzfatz darüber mit in einem schönen Weinfass.
Ich würde mich ja auch einschenken lassen als Tischdeko oder so, da bin ich ja nicht so. Das ist dann, das würde ich ja akzeptieren. Nee, warum nicht? Ne? Australien soll ein sehr schönes Land sein, mir ein bisschen zu hautkrebslastig, aber man kann ja nicht alles haben.
Ja, irgendwo muss man Abstriche machen.
Okay. Glaubst du an Australien? Oder sagst du, man muss sich noch mehr Zeit geben?
Also, wenn.
Also, mit glaubst du an Australien, meine ich nicht, ob du glaubst, dass das Land Australien existiert.
Nee, hey, glaube ich an. Also, ich glaube, wenn man das jetzt angreifen will, wenn man wirklich sagt, wir greifen das an, dann musst du jetzt anfangen, all diese Namen, die wir aufgezählt haben, die musst du richtig, richtig bearbeiten. Du musst von den allen Zusagen einholen, du musst auch finanziell was machen, du musst Sicherheiten geben. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dass man sagt, okay, jetzt hier Project X, Project Australien, und dann muss man den Leuten Verträge geben, die sich alle verpflichten, das auch durchzuziehen, und dass dann keiner sagt, nee, ich habe jetzt aber hier Vertragsverhandlungen und das kommt jetzt nicht so gut beim Verein an, sondern das muss dann auch wirklich so sein, dass man mit Kader planen kann. Und ich glaube, wenn, dann ja, und wenn nicht, dann wird es schwer, weil dann ja, ach nee, wenn der nicht kommt, dann komme ich aber auch nicht. Und so eine Geschichte ist ja dann auch irgendwie noch menschlich. Aber ich glaube, wenn man es schafft, die Leute vertraglich an dieses Ziel Australien zu binden und sagt, okay, so, wenn ihr das schafft, dann gibt's das. Ich glaube, dann würden ganz viele mitziehen. Weil man nämlich auch weiß, okay, wir haben jetzt hier fast eine 15 Mann, die professionell Rugby spielen. Und dahinter noch ein paar Jungs, die in Deutschland richtig, richtig gut spielen, vielleicht auch den einen oder anderen Siebener-Spieler. Und ich glaube, wenn man dann so ein richtigen Teamspirit aufbaut, dann ist alles möglich.
Ja.
Meine Spiele. Ja, bis zur Gruppenphase natürlich, ne? Also danach garantiere ich für nichts.
Ja, ich meine, die andere Sache ist natürlich irgendwo, gegen Georgien haben sie ja durchaus gezeigt, dass das Potenzial da ist. Es hat nur eben auf die Distanz nicht ganz gereicht. Wobei natürlich man auch gegen Georgien die A nicht ganz eingespielt waren, ist ja eine Sache, aber natürlich waren da auch nochmal mehr Auslandsspieler da als für die anderen Spiele. Aber warum nicht? Ne?
Ich sag mal so, ich denke, ich spreche für uns beide, wenn wir sagen, wir wünschen uns das.
Ja, absolut. Also Daumen sind gedrückt. Wenn ihr uns eure virtuellen Daumen drücken wollt oder zeigen wollt, dass ihr die Daumen virtuell gedrückt habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail unter info@bleublaurugby.de, weil sonst schafft's Deutschland nicht, wenn ihr uns keine E-Mail schreibt.
Richtig. Oder über Instagram, da könnt ihr das auch schreiben, ja. Unter bleublaurugby. Da genau versuchen wir uns gerade so ein bisschen am, beziehungsweise eher Marc versucht sich, muss man aller Fairness sagen, er versucht sich da am Social Media Manager, und das läuft ja auch einmal besser, deswegen folgt uns da rein, schreibt uns, interagiert mit uns. Wie gesagt, wenn wir so freie Wochenenden haben, dann, was heißt freie Wochenenden, so spielfreie Wochenenden, dann gerne eure Themen einsenden, damit wir uns nicht wieder so verquatschen. Die Reisefolge ist aufgeschoben und nicht aufgehoben. Ja, in diesem Sinne, schreibt uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und von meiner Seite aus, alles Gute, alles Liebe.
Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.